Es war am Abend des 6. Dezember 1934 in Tsingte, China. Betty Stamm badete ihre 3 Monate alte Tochter, als Soldaten der Roten Armee ihr Haus umstellten. Sie drangen ins Haus ein und verhafteten das Missionars-Ehepaar. Zu Fuß mussten sie nach Miaoshio laufen. Dann fesselten sie John über Nacht an einem Pfosten. Am anderen Tag zwangen sie John und Betty, in ihrer Unterwäsche durch die Stadt gefesselt zu laufen, und nötigten die Einwohner, an den Platz zu kommen, vor der Stadt, wo die Hinrichtung stattfinden sollte. Draußen vor der kleinen Stadt, in einem kleinen Kiefernwald, enthaupteten sie mit dem Schwert John Stamm vor seiner Frau. Als sie sich über seinen leblosen Körper warf, wurde auch sie enthauptet. John und Betty Stamm waren Missionare in China, Absolventen des Moody Bible Instituts in Chicago, hatten sie diesen Ruf, in China zu dienen. Erst Mitte 20 waren sie junge Eltern einer 3-monatigen Tochter, getötet um des Evangeliums willen. Getötet, weil sie Gutes taten. Ihre Geschichte hat mich letzte Woche bewegt, als ich sie las. Wer kann sich das schon vorstellen, was es bedeutet, richtig verfolgt und bedroht zu werden? Plötzlich ist das Haus umstellt von irgendwelchen Soldaten, von der Geheimpolizei, von einem blutrünstigen Mob. Kein Notruf, keine Polizei, die man anrufen kann, keine Hilfe. Du bist umzingelt von boshaften Menschen, die dein Leben bedrohen. Manche Geschwister in muslimischen Ländern, wie dem Heimatland Elias, dem Iran, leben ständig mit dieser Angst, wegen ihres Glaubens verfolgt und verhaftet und getötet zu werden. Und weil Elias Christ wurde und sein Leben deshalb plötzlich in Gefahr stand, musste er in einer Nacht- und Nebelaktion den Iran verlassen, fliehen und nach Deutschland kommen. Auch David, dessen Geschichte wir fortlaufend in den Predigten betrachten, wurde verfolgt. Wir haben vor 2 Wochen gehört, wie sich Sauls Feindschaft gegen David immer mehr ausbreitete, wie sie immer mehr zunahm. Je beliebter und erfolgreich David wurde, je mehr Gutes er tat, umso mehr hasste ihn Saul. Und vergiftet und geplagt von dieser grünen Krankheit, dem Neid, versucht er David mehrere Male zu töten. Und der letzte Angriff des Königs auf Davids Leben, bevor dieser dann in die Wildnis floh und sozusagen das Leben eines Vogelfreien führen musste, Das sollte von einem Todeskommando ausgeführt werden. Wir lesen davon in 1. Samuel 19, die Verse 11 bis 17. Ich gehe mal davon aus, ihr habt diese Verse schon gelesen in diesem PDF, das ich euch vor ein paar Wochen geschickt habe. Ihr erinnert euch vielleicht noch. Die Killer hatten das Haus von David umstellt, um ihn am frühen Morgen zu töten. Aber Michal, Sauls zweite Tochter und Davids Frau, erfährt von dem Plan und verhalf David in der Nacht, über das Fenster zu fliehen. Sie legten dann, oder sie, die Michal, sie legte dann, wisst ihr es noch? Ein bisschen eine sonderbare Geschichte. Ich glaube sogar, manche Filme haben sich an dieser Geschichte inspirieren lassen. Man sieht das immer wieder, wenn jemand verfolgt wird und jemand gerade noch so fliehen kann, dass man da in dieses Bett, wo der lag, irgendwie etwas hinstellt, dass man glaubt, dass die Verfolgenden denken, da liegt da einer. Ja? Diese Idee hatte auch Michal übrigens. Und sie legt dann eine Statue eines Hausgötzen, eines sogenannten Teraphim, in sein Bett mit einer Perücke aus Ziegenhaar an dem Kopfende. Dass sich im Hause Michals so ein Teraphim, so ein Hausgötze überhaupt befand, das deutet auch auf den inneren geistlichen Zerfall hin, der in der Zeit charakteristisch war für das Volk Israel. Als die Attentäter kamen, um ihn zu holen, sagt dann Michal, dass ihr Mann krank sei und sie nicht empfangen könnte. Warum dann die Totschläger nicht sofort zugreifen, ist nicht ganz klar. Sehr wahrscheinlich waren sie an einen alten Ehrenkodex gebunden, der sie dazu zwang, einen wehrlosen, kranken Mann nicht zu ermorden. Denn anstatt hinzugehen und kurzen Prozess mit ihm zu machen, teilen sie das Saul mit, dass David krank im Bett liegt. Und der gerät außer sich vor Zorn, ist total wütend und befiehlt dann David zu ihm zu bringen. Er selbst würde ihn töten. Doch als die Männer wieder ankommen, fanden sie im Bett nur diese Puppe mit dem Ziegenhaar. David war geflohen. Ihm war die Flucht gelungen. Nun, vielleicht werden wir nicht auf die gleiche Weise wie David oder Elias, unser Bruder aus dem Iran, verfolgt, sodass unser Leben unmittelbar bedroht ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, die meisten von uns kennen Situationen aus ihrem Leben, wo man unter einen wahnsinnigen Druck geraten ist, der einen zu zerbrechen droht. Wir haben nichts getan, womit dieser Angriff auf uns gerechtfertigt wäre, doch die Wolken haben sich zusammengeballt und plötzlich befinden wir uns inmitten eines Gewitters und wir sehen keinen Ausweg. Der Druck der Kritik, der Druck der finanziellen Probleme, der Druck am Arbeitsplatz, der Druck in der Schule, der Druck wegen irgendwelchen Prüfungen, Druck von tausend und einer Kleinigkeit löst Sorgen und Unsicherheiten und Ängste aus. Die zusammengeballten Wolken, die über uns hängen, sind eine raue Wirklichkeit. Der Himmel, der eben noch so klar war, hat sich schwarz und gefährlich verdunkelt und plötzlich befinden wir uns in einem Unwetter. Wenn du dich in einer solchen Lage befindest, dann kannst du von David lernen, der auch verfolgt war, aber nicht verlassen. Verfolgt, aber nicht verlassen, habe ich diese Botschaft überschrieben und wir wollen ein Gebet Davids jetzt betrachten, das gerade in der Zeit entstand oder vielleicht auch in Erinnerung an diese Zeit, als Saul ein Todeskommando sandte, um David zu töten. Lasst uns Psalm 59. Ach, diese Zahlendreher. Das ist auch eine Schwachheit. Wahrscheinlich wachse ich nie daraus. Ich lese zuerst die ersten 8 Verse. Für den Dirigenten, nach der Melodie von Verschone und Erhalte von David, ein Lehrpsalm. Er schrieb ihn, als Saul David töten wollte und Männer losgeschickt hatte, um Davids Haus zu bewachen. Befreie mich von meinen Feinden, mein Gott, bring mich in Sicherheit vor denen, die sich gegen mich stellen. Ja, befreie mich von Menschen, die Verbrechen begehen, rette mich vor skrupellosen Mördern. Sieh doch, wie sie mir auflauern und mir nach dem Leben trachten, diese Gewalttäter rotten sich gegen mich zusammen. Dabei habe ich gar kein Unrecht begangen. Keine Sünde trennt mich vor dir, von dir, Herr. Obwohl ich schuldlos bin, kommen sie angelaufen und gehen gegen mich in Stellung. Herr, wach auf! Komm mir zu Hilfe und sieh, was hier geschieht. Allmächtiger Herr und Gott, du Gott Israels, mach dich auf und halte Gericht über alle anderen Völker. Zeig bei keinem Gnade, der Unheil stiftet und betrügt. Jeden Abend kommen meine Verfolger wieder, knurren wie bissige Hunde und streifen umher in der Stadt. Sieh nur, der Geifer läuft ihnen schon aus dem Maul. Jedes Wort, das über ihre Lippen kommt, verwundet wie ein scharfes Schwert. Sie sind sich ihrer Sache sicher. Wer hört uns schon? Über Nacht war David vom Liebling der Nation und vom bewunderten Anführer der Männer Sauls zum Gejagten geworden. Sein Fall aus den sonnigen Höhen kam nicht nur plötzlich, sondern war auch unverschuldet. Ich sagte vor 2 Wochen, die Art der Feindschaft, die David erlebte, wurde durch Gutes hervorgerufen. Das macht den Schmerz doppelt groß. David muss also um sein Leben fliehen. Ein Todeskommando steht vor der Tür. Und er beschreibt ja die Situation mit sehr bildhaften Worten. Diese Menschen sind skrupellose Mörder, die wie wilde, bissige, knurrende Hunde umherstreifen, um einen zu zerreißen. Gewalttäter sind sie. In seiner Not sucht David, das sehen wir in diesem Psalm, seine Hilfe bei Gott. In der Not suche deine Hilfe bei Gott. Im Gebet gibt er seiner Angst und seiner Verzweiflung eine Stimme. Er schreit zu Gott und er bittet um Hilfe und Beistand und Sicherheit. Und er bittet letztlich auch um Gerechtigkeit. Und die eigene Not öffnet ihm die Augen dafür, dass er die unbegründeten Nachstellungen nur erleidet, weil die Welt böse ist und dass erst das Eingreifen Gottes im weltweiten Gericht dem Bösen ein Ende machen wird. In Vers 6, glaube ich, spricht er sogar prophetisch und wendet seinen Blick auf die Wege Gottes mit seinem Volk bis ans Ende der Tage. Wenn wir keinen Ausweg sehen, können wir uns nur zu Gott wenden. In dem Vertrauen, dass er einen Ausweg kennt. Wenn wir keine Mittel in der Hand haben, uns zu helfen, dann wissen wir, wer alle Mittel in der Hand hat. Meine Lieben, im Gebet haben wir eine Tür, von der die Feinde nichts wissen. Hier haben wir einen Durchlass, den die stärksten Waffen und dichtesten Reihen von Feinden nicht verbauen können. Wer immer die Feinde auch sein mögen, die deine Seele umstellen, die dich zerstören und verletzen wollen, sprich zu Gott im Gebet. Rufe ihn an in deiner Not. Suche deine Hilfe bei Gott. Herr, wach auf. Komm mir zu Hilfe und sieh, was hier geschieht. Gott hat Mittel und Wege, wo wir sie weder sehen noch erahnen. Und wenn er anscheinend nicht sofort eingreift, wie das eben in dem Fall von dieser jungen Missionarsfamilie in China war, und wir dann glauben, wenn wir so eine Geschichte lesen, ja Gott, was soll das? Kann ich überhaupt nicht verstehen, wieso du da jetzt keinen Ausweg geschickt hast. Auch da, genau in so einer Situation, ist Gott mitten im Leid dabei. In Christus, der alles Leid getragen hat. Und wie Werner sagte vorher, er hat Vorwissen, er hat Wissen, was wir nicht sehen und nicht kennen. Und auch in dieser dramatischen, tragischen Geschichte bewahrheitete sich letztlich, was der Kirchenvater Tertullian schon in der Urgemeinde sagte, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Es gibt Gemeinden heute in China. Christen, die absolut hingegeben sind und Gott loben und preisen. Und dieses Blut ist nicht vergebens geflossen. Genau damals, in dieser schrecklichen Situation, war Gott da und hat sich verherrlicht. Was mich in diesem Teil von Davids Gebet angesprochen hat, ist Vers 8. Er sagt da, jedes Wort, das über ihre Lippen kommt, verwundet wie so ein scharfes Schwert. Vielleicht können wir uns nicht ganz mit Davids lebensbedrohlicher Lage identifizieren, denn keiner von uns wurde je von einem Killerkommando gejagt. Aber wer kennt schon nicht Situationen, in denen wir von irgendwelchen Menschen verbal angegriffen und verwundet wurden? Auch Worte können ganz schön tödlich wirken. Und die heutigen Medien machen es leichter als je zuvor, mit Worten zu verwunden wie mit einem scharfen Schwert. Anders als früher beim Briefe schreiben, schießen wir in E-Mails und Posts über Twitter oder WhatsApp Worte ab, ohne groß abzuwägen, was sie beim Empfänger wirklich ausrichten. oder auslösen. Anders als bei Gesprächen, bei denen man sich in die Augen sieht, geben wir unsere Ansichten von uns, ohne dass wir wirklich den Blick, vielleicht den Zorn oder die Enttäuschung oder den Schmerz oder die Verletzung in den Augen des anderen sehen. In der Anonymität des Netzes, glauben wir, kann uns niemand identifizieren. Was für ein Irrtum. Es ist unfassbar, mit welchen tödlichen Worten gerade in den sozialen Netzwerken geschossen wird. Viel mehr noch als zur Zeit Davids werden in unserer Zeit Worte zu Waffen. Und da ist es wichtig, glaube ich, meine Lieben, sich daran zu erinnern, was Jesus in Matthäus 12 mal sagte, nämlich, dass jedes Wort, selbst ein sorglos dahingeworfenes, anzeigt, wie es um unser Herz steht. Und wir werden uns vor Gott dafür verantworten müssen. Könnt ihr nachlesen? Matthäus 12, 34 und 36. Und wir sind dann schnell dabei zu sagen, Mann, das habe ich nicht so gemeint, aber wir haben es gesagt. Und wir können Worte, die wir losgeschossen haben, nicht mehr zurückholen. Es ist wirklich so, als würde man so mit einer Pistole losschießen und die Bleikugel, sie fliegt dahin und sie trifft und du kannst sie nicht mehr zurückholen. Es geht nicht. Achten wir also gut auf unsere Worte, damit wir unsere Herzen erkennen und hüten. Wir wollen auf keinen Fall wie Davids Feinde sein, die mit den Worten, die über ihre Lippe kommen, andere verwunden, wie mit einem scharfen Schwert. David betet hier weiter im Psalm 59. Und ruft nicht nur Gott, den Allmächtigen, um Hilfe an in seiner Not, sondern er setzt auch dabei sein ganzes Vertrauen in seinen Gott. In der Not vertraue auf Gottes Stärke. In Vers 9 sagt er über seine Feinde, aber du, Herr, du lachst über sie oder du lachst sie aus. Du spottest über sie wie über alle fremden Völker. Es ist alles andere als angenehm, von jemandem ausgelacht zu werden. Aber wenn Gott einen auslacht, wie schrecklich muss das denn sein? David sagt hier, du Herr lachst über meine Feinde, was meint er damit? Ich glaube nicht, dass das so ein verächtliches Lachen ist, das von Gott hier kommt. Ich denke, es geht so in die Richtung, wie oft macht uns eine Situation oder auch überhaupt diese Welt Angst? Aber Gott macht sie keine Angst. Er kann lachen über die, die sich widersetzen, auch über den Feind. Und ich glaube, das steckt so hinter diesem Bild. Gott steht über dem Feind. Und in diesem kleinen Satz, aber du Herr. Da können wir die Sprache des Vertrauens erkennen. Sobald wir unseren Blick auf Gott richten, rückt alles ins rechte Licht. Vers 10. Du, meine Stärke, auf dich will ich schauen und auf deine Hilfe warten. Ja, Gott ist meine sichere Burg. Mein Gott wird mir voll Güte entgegenkommen. Er lässt mich als Sieger herabsehen auf all meine Feinde. Dieser Satz erinnert ein bisschen an Augustinus, der in seinen Bekenntnissen schreibt, von ferne zog dein treues Erbarmen seine Kreise über mich. Und da denke ich an einen Adler, der oben am Himmel seine Kreise zieht und alles sieht, was unten vor sich geht. Und so wie die Adler in der Herr der Ringe Trilogie, diejenigen, die die Bücher gelesen haben und oder auch die Filme gesehen haben, erinnern sich jetzt und wissen genau, was ich meine. Die genau im richtigen Augenblick, wenn es keinen Ausweg mehr gibt, herunterfahren und die Bedrohten einfach greifen und retten. So sieht Gott voll Erbarmen und Gnade. So zieht er seine Kreise um uns und er sieht uns. Und dann am bestimmten Tag fährt er nieder, um uns aus der Sackgasse, aus der Not, aus der Bedrängnis herauszuholen. Mein Gott wird mir voll Güte entgegenkommen. Er lässt mich als Sieger herabsehen auf alle meine Feinde. Und dann lesen wir ab Vers 12, wie authentisch, wie ehrlich David eigentlich ist. Er schreibt: Töte sie nicht auf der Stelle, damit mein Volk ihre Strafe nicht zu schnell vergisst. Erweise deine Macht an ihnen, lass sie umherirren und bring sie zu Fall. Du, Herr, bist doch unser Schild, der uns schützt. Er spricht hier immer noch über die Feinde. Sie sündigen, sobald sie den Mund aufmachen, darum lass sie sich verstricken in ihrem Stolz. Das ist der Lohn für ihre Flüche und Lügen, die sie von sich geben. Mach ein Ende mit ihnen in deinem Zorn, vernichte sie, dass nichts mehr von ihnen übrig bleibt. Daran wird man erkennen, dass Gott herrscht über ganz Israel und bis in die entferntesten Winkel der Erde. Ich mag das, wie die Psalmen sehr ehrlich reden und wo auch David hier seine Gefühle ganz aufrichtig zum Ausdruck bringt, seine Gedanken. Er darf das vor Gott klagen. Und er bittet hier Gott, dass er seine Verfolger richten möge. Er weiß, dass nur Gott das Recht und die Macht hat, Gericht zu üben. Und er weiß auch, dass die Befreiung von der Bedrohung nicht lediglich eine Machtfrage ist, sondern noch viel mehr eine moralische Frage. Die Verfolger sind Lügner. Darum, sagt er hier, sollen sie untergehen. Es geht nicht darum hier, wer stärker ist, David oder Saul. Es geht darum, Gottes Wahrheit und seine Gerechtigkeit und Ehre. Und diese werden letztlich siegen. Bis in den entferntesten Winkeln der Erde soll man erkennen, dass Gott der wahre König in Israel ist. Und dann folgen noch vier Verse, die eine Proklamation des Vertrauens in Form eines Lobgesangs sind. Deshalb habe ich es überschrieben: In der Not lobe deinen Gott. Vers 15. Jeden Abend kommen meine Verfolger wieder, knurren wie bissige Hunde und streifen umher in der Stadt. Sie streunen auf der Suche nach Fraß und wenn sie nicht satt werden, dann knurren sie. Es folgt wieder das Aber des Vertrauens. Ich aber will deine Stärke besingen und am Morgen will ich jubeln über deine Gnade, denn du wurdest für mich zur sicheren Burg, zur Zuflucht am Tag meiner Not. Du bist meine Stärke. dir will ich Psalmen singen, ja, Gott ist meine sichere Burg, ein Gott, der mir seine Gnade schenkt. Was für ein krasser Gegensatz wird hier beschrieben. Dort die knurrenden, bissigen Hunde und hier der singende David, der Gott lobt. Zwar ist er immer noch unter Beschuss, die Hunde streunen noch umher, aber in seinem Herzen lobt er Gott, der seine Stärke, seine sichere Burg und seine Zuflucht ist. David kann singen, weil er sich in der aussichtslosen Situation letztlich nur auf die bedingungslose Bundesliebe Gottes, auf die Gnade Gottes, auf die Hesed-Liebe, loyale Gnade Gottes verlassen kann. Er weiß, Gott hat mich bewahrt in der Vergangenheit, er ist mir zur Zuflucht und zum Schutz geworden. Und seine Liebe ist auch jetzt unverändert da. Zwar bin ich verfolgt, aber ich bin nicht verlassen. Gott ist bei mir. Als Menschen des neuen Bundes können wir zu Jesus flüchten, wenn wir unter Beschuss stehen. In ihm sind wir geborgen. Wir wissen, dass seine Liebe bedingungslos ist und dass sie sich nicht nach unserem Wert bemisst. Denn Jesus hat sich schutzlos und wehrlos gemacht, um uns Schutz und Zuflucht zu werden. Und selbst wenn die Feinde unseren Körper töten, unsere Seele ist absolut sicher in ihm und bei ihm. Ich möchte dir heute zusagen, die Bedrohung deines Lebens durch irgendwelche Feinde liegt in Gottes Hand und steht unter seiner Kontrolle. Gott weiß und kennt die Zukunft. Und er weiß auch, wenn er zu sagen hat, bis hierher und nicht weiter. In der Nacht der Bedrängnis, wenn dunkle Gedanken und Gefühle dich wie knurrende Hunde umgeben, dann bete in deiner Not zu Gott, vertraue ihm und singe in deinem Herzen, du Herr bist meine Stärke in meiner Schwachheit. Du bist mein Schutz, du bist meine Burg, meine Zuflucht. Wenn ich mich wehrlos fühle auf deine bedingungslose Chesed-Liebe, will ich in der Dunkelheit vertrauen und auf den Morgen warten. Kirchenvater Augustinus hat mal gesagt, wer singt, der betet doppelt. Und ich glaube, er meinte mit Singen, oder er meinte damit, dass wir im Singen einfach noch mehr unsere Leidenschaft, unsere Gefühle, unsere Vorstellungskraft zum Ausdruck bringen. Musik und Gesang sind Kanäle, durch deren Hilfe unsere Gefühle mit biblischer Wahrheit Feuer fangen und Ausdruck finden. Wenn wir singen, auch hier, im gemeinsamen Lobgesang, können wir unsere Freude an Gott und unsere Gefühle für Gott zum Ausdruck bringen. Und wir tun das ehrlich. Auch dann, wenn es einem nicht so gut geht, ist es gut zu singen, denn Loben zieht nach oben. Gerade dann ist es imperativ, zwingend, den Lobgesang zu suchen. In Apostelgeschichte 16, da lesen wir von Paulus und Silas, die sind in Philippi verhaftet worden. Warum denn? Wisst ihr es, ihr Bibelleser? Ja, und weil sie eigentlich Gutes getan haben. Sie haben ein junges Mädchen von einem bösen Geist befreit. Und dann sitzen sie im Gefängnis. Sie werden verhaftet und sitzen im Gefängnis. Und was haben sie getan? In ihrer dunklen Gefängniszelle singen sie geistliche Lieder. Denn sie waren ganz sicher, dass Gott sie nicht verlassen hatte und genau dort mit ihnen in diesem Verlies gegenwärtig war. Und dann beginnt die Erde zu beben und die Mauern des Gefängnisses schwanken und alle Türen sprangen auf und die Ketten fielen von den Gefangenen ab und zum Schluss bekehrt sich auch noch der Kerkermeister oder dieser Gefängniswärter. Liebe Geschwister, lasst uns aus Gottes Wort lernen, immer wieder die Liebe und die Treue und die Stärke unseres Herrn zu besingen. Wir wollen nicht nur über Gott nachdenken, sondern auch uns an ihm erfreuen. Mit Lobliedern in Preisen, mitten im Alltag, mit jedem Atemzug in unseren Gedanken, mit jeder Zelle und Faser, wie wir gerade in diesem letzten Lied vor der Predigt gesungen haben. So ein einfaches Lied und doch so ergreifend. Du bist die Gnade in Person auf dem Thron der Gerechtigkeit. Er wird Gerechtigkeit üben. Der Tag des Gerichts kommt auch über die Feinde. Vielleicht nicht morgen und übermorgen, aber er kommt gewiss. Du schenkst uns Frieden, stillst den Sturm, Gottes Sohn, Herr der Ewigkeit. Und dann kommt dieses Lob. Alles, was in mir ist, beugt sich vor dir. Es beugt sich, es betet an. Und dann diese Zeile, jede Faser und Zelle in mir. Das gefällt mir so gut. Jede Faser und Zelle in mir stimmt ein in den Lobgesang. Alles, wer ich bin, alles, was ich bin, soll dich ehren. Die höchste Ehre gilt dir allein, keinem Menschen, auch wenn er noch so groß und mächtig erscheint. Nichts auf dieser Welt als nur dir allein. Du nur sollst König sein. Spurgeon hat einmal gesagt, je schwerer unsere Lage heute ist, umso lauter wird unser Singen und umso größer unsere Freude und Dankbarkeit in der Zukunft. Ich möchte am Ende dieser Botschaft noch einmal unsere Aufmerksamkeit kurz auf eine Szene in 1. Samuel 19, Abvers 18 lenken. Wir springen nochmal zurück ins 1. Samuel-Buch. Eine Szene, die genau diese Wahrheit auf den Leuchter stellt. Ich gebe zu, es ist eine etwas seltsames Geschehen dort, eine etwas obskure Szene, die am Ende von Kapitel 19 vom Erzähler beschrieben wird. Manche Details dieser wahren Geschichte entziehen sich unserem Verständnis. Ich glaube trotzdem, dass der Kern der Geschichte deutlich wird. David kann also in jener Nacht, als sein Haus umstellt wurde von diesem Todeskommando, fliehen. Und er kommt zu Samuel nach Rama, denn dort gab es diese Prophetenschule und Samuel leitete diese Prophetenschule. Und er erzählt Samuel, was Saul ihm alles angetan hatte. Diese Prophetenschule zu Najot war wahrscheinlich wie so eine Art Kloster, in dem die Propheten in einem täglichen Rhythmus von Beten und Prophezeiungen eingebunden waren. Und ich habe gelesen, vor ein paar Jahren wurden da tatsächlich bei archäologischen Ausgrabungen antike Reste eines Gebäudekomplexes gefunden, die so ineinander verbaut waren, fast wie so ein Labyrinth. Kein Wunder, dass Samuel zu David sagte, lass uns nach Najot gehen, an so einem Ort kann man dich nur schwer finden. Aber kaum waren sie dort angekommen, informierte jemand Saul, dass David in der Prophetensiedlung Najot in Rama sei. Und Saul sendet Boten, die David zurückbringen sollen. Erinnert ihr euch dann, was passiert? Die nähern sich diesem Kloster und geraten in prophetische Entzückung. Sie werden überwältigt von Gottes Geist. Einer zweiten und dritten Gruppe von Boten geht es ebenso. Saul ist empört und außer sich und er meint, jetzt nehme ich die Dinge selber in die Hand. Ich gehe selbst dorthin, nach Rama. Und mit Mordgedanken trifft er dort ein. Ist aber mit seinen bösen Absichten genauso wenig in der Lage, wie seine Boten Gottes Geist zu widerstehen. Auch er gerät in Ekstase, beginnt zu weissagen. Er zieht sogar seine Kleider aus, wie wir das hier lesen in Vers 24. Dann warf er auch noch seine Oberkleider ab und weissagte vor Samuel, bis er erschöpft zu Boden fiel. Den ganzen Tag und die folgende Nacht lag er so entblößt auf der Erde. Daher sagt man, ist auch Saul unter den Propheten. Seiner königlichen Kleider entledigt liegt Saul also eine Nacht und einen Tag vor Samuel, ausgestreckt am Boden. Der Alttestamentler Walter Brueggemann, er beschreibt Saul in seinem Kommentar als einen einst großartigen Mann. Er war groß von Statur. So beschreibt ihn der Erzähler im 1. Samuel-Buch. Einen einst großartigen Mann, immer noch groß in Statur, aber nicht mehr großartig. Eindeutig nicht in Kontrolle, beschämt, nun seiner Macht beraubt in einer Haltung der Unterwerfung. Was war passiert? Was ist denn die Botschaft dieser Szene? Man kann es so beschreiben. Saul war in den Bann des Guten geraten. Und eine Zeit lang unfähig, Böses zu tun. Gottes Geist ist ein Geist der Kraft. Wenn er will, kann er das Böse eindämmen und verhindern. Und gegen den Geist Gottes hat das Böse keine Chance. Sauls böser Einfluss kann David nicht das Geringste anhaben, weil Gott sein Schutz und seine Stärke ist. Lass uns daran festhalten, meine Lieben. Am Ende siegt das Gute. Verfolgung ist in der Gegenwart von Gottes Stärke, in der Gegenwart seiner Chesed-Liebe und seiner Treue aussichtslos. Das Böse hat gegen das Gute keine Chance. Und deshalb, wenn der Druck wächst und sich über dir dunkle Wolken zusammenziehen und du von irgendwelchen Feinden gejagt wirst, das können Menschen sein, die dich nicht mögen oder die dich durch ihre Worte, die wie Schwerter sind, verletzen. Es können aber auch Gedanken sein, Ängste und Sorgen, dunkle Gedanken, die dich plagen und deine Seele umgeben wie bissige Hunde. Dann suche deine Hilfe bei Gott und setze dein ganzes Vertrauen auf ihn und auf seine bedingungslose Liebe. Rufe ihn an im Gebet. Gib deiner Angst, deiner Not, deinem Schmerz eine Stimme und singe ihm immer wieder Loblieder, auch mitten im tiefsten Dunkel. wie auf dieser Erde. Mögen wir für kurze Zeit in einem Tropfen Traurigkeit gefangen sein, aber der wird vergehen. Wir werden vielleicht verfolgt, vielleicht sogar getötet, aber nie verlassen. Was immer einem Menschen, der auf Gott vertraut, hier passiert oder gerade passiert, letzten Endes wird alles in bester Ordnung sein. Denn Gott ist meine Stärke. Ja, er ist meine sichere Burg. Ein Gott, der mir seine Gnade schenkt. Lass uns beten.